Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen zu einer Neuausrichtung unserer Türkei-Politik kommen. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
Bundesaußenminister Sigmar Gabriel verschärft den Ton gegenüber der türkischen Regierung. Nach der Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steutner hat Gabriel die Reisehinweise für die Türkei verschärft und künftige Investitionshilfen in Frage gestellt. Das deutsch-türkische Verhältnis ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Der Fall Peter Steutner zeigt, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind. Wir können daher gar nicht anders, als unsere Reise- und Sicherheitshinweise in die Türkei anzupassen.
Bisher schon hat das Auswärtige Amt bestimmten Berufsgruppen nahegelegt, bei Reisen in die Türkei besonders aufzupassen. Jetzt rät es allen Deutschen, die die Türkei besuchen, sich bei einem Konsulat zu melden, weil, so Gabriel, wirklich jeder ohne Grund in den Verdacht geraten könnte, Terrorgruppen zu unterstützen. 22 Deutsche seien seit dem gescheiterten Putsch vor einem Jahr in der Türkei festgenommen worden. 9 seien noch in Haft, darunter neben Steutner, der Journalist Deniz Yücel und die Übersetzerin Meşale Tolu. Gabriel sieht hinter den, wie er sagt, willkürlichen Verhaftungen ein politisches Interesse von Präsident Recep Tayyip Erdogan.
Die Fälle von Peter Steutner, Deniz Yücel und Frau Tolu stehen beispielhaft für die abwegigen Vorwürfe von Terrorpropaganda, die offensichtlich nur dazu dienen sollen, jede kritische Stimme in der Türkei zum Schweigen zu bringen, derer man habhaft werden kann. Auch Stimmen aus Deutschland.
Dazu passt ein Bericht der Bild-Zeitung, den Gabriel heute zwar nicht bestätigt hat, den er aber auch nicht wirklich dementierte. Demnach benutzt die türkische Regierung inhaftierte Deutsche wie Geiseln. Deutsche Diplomaten hätten berichtet, dass Präsident Erdogan der Bundesrepublik schon vor Wochen angeboten habe, Deniz Yücel freizulassen, wenn die Bundesregierung im Gegenzug 2 nach Deutschland geflohene ehemalige Generäle der türkischen Armee überstellen würde. Die Zeitung zitiert einen Sprecher des Auswärtigen Amts mit den Worten, dass man sich auf so einen Handel natürlich nicht einlassen könne. Stattdessen wird nun der Druck auf Erdogan erhöht. In Absprache mit der Kanzlerin, wie auch Regierungssprecher Steffen Seibert später twittert. Auch der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir unterstützt das Vorgehen der Bundesregierung und die Kritik am türkischen Präsidenten.
Erdogan kann sich nur an der Macht halten, indem er innere und äußere Feinde kreiert. Und offensichtlich ist Deutschland der äußere Feind, den er jetzt braucht.
Özdemir forderte allerdings darauf zu achten, dass Sanktionen wirklich die Regierung treffen und nicht ihre Gegner. Auch der SPD-Außenpolitiker Nils Annen warnte im Deutschlandfunk davor, übers Ziel hinauszuschießen.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir quasi diese Opferrhetorik von Herrn Erdogan nicht noch weiter befeuern.
Finanzielle Sanktionen könnten dennoch der nächste Schritt sein. Konkrete Strafmaßnahmen hat Außenminister Gabriel zwar noch nicht verkündet, er stellte aber weitere Finanzhilfen der Europäischen Union in Frage und sagte ziemlich deutlich, dass Investitionshilfen eingeschränkt oder gestrichen werden könnten.
Man kann niemandem zu Investitionen in ein Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar völlig unbescholtene Unternehmen in die Nähe von Terroristen gerückt werden und letztlich es bereits Beispiele von Enteignung gibt. Wir müssen also darüber reden, wie wir mit Investitionskrediten und Wirtschaftshilfe umgehen.
Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, befürchtet allerdings, dass all dies Erdogan nicht sonderlich beeindrucken wird. Er sagte im Deutschlandfunk, die Bundesregierung hätte viel früher handeln müssen.
Allein die Reisen von Bundeskanzlerin in die Türkei kurz vor den Wahlen, was in der Türkei auch schon Wahlhilfe für Erdogan verstanden worden ist, waren Fehler. Und dass dort die ganzen Menschenrechtsfragen nicht angesprochen worden sind, war auch ein Fehler.
Sofuoğlu forderte Deutschland und die EU auf, die Opposition in der Türkei zu stärken und ihr eine europäische Perspektive zu bieten. Ein Abbruch der Beitrittsgespräche würde nur Erdogan stärken, so Sofuoğlu. Es sei aber gut, dass die Bundesregierung jetzt klar Position beziehe. Er hoffe, dass dadurch jetzt wieder sachliche Gespräche geführt werden können. Noch sind die nicht in Sicht. Das türkische Außenministerium hat gestern alle deutschen Proteste gegen Steutners Untersuchungshaft zurückgewiesen als inakzeptable Einmischung in die türkische Justiz. Heute warf ein Sprecher von Präsident Erdogan Deutschland große politische Verantwortungslosigkeit vor. Gabriel sagte, die Bundesregierung habe immer versucht, den Dialog aufrechtzuerhalten, auch mit Blick auf die Millionen türkischstämmiger Bürger in Deutschland. Jetzt ist er offenbar mit der Geduld am Ende.
Wieder und wieder haben wir darauf gesetzt, dass schon irgendwann die Vernunft wieder einkehren wird. Wieder und wieder sind wir allerdings auch enttäuscht worden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Streit mit der Türkei schlägt auch im Netz hohe Wellen. Nasia Afandi schreibt bei Facebook: Wenn ihr unsere Imame in der DTIP Spione nennen dürft, warum können dann eure Journalisten und Menschenrechtler keine Spione sein? Dagegen fragt Silke Berkemeier: Ich möchte mal wissen, wie lange es noch dauert, bis das Internationale Rote Kreuz in der Türkei als Terrorvereinigung angeklagt wird. Schließlich helfen sie allen Menschen unabhängig von Glauben und politischer Ausrichtung. Heiko Arndt kritisiert die Bundesregierung. Immer dieses Drohen. Wie wäre es mit Handeln? Tarkan Ismail Koban erinnert an einen schon etwas länger zurückliegenden Fall. Für Murat Kurnaz habt ihr euch aber einen Scheiß eingesetzt. Wo waren da eure Menschenrechte? Der hat 5 Jahre in Guantanamo gesessen. Turan Gizbili postet: Angesichts der traditionell guten Beziehungen, die seit dem alten Fritz beide Länder verbindet, ist es eine Schande, wie der Machtwille eines Menschen alles zerstören kann. Und Frederik Wilhelmi findet: Es ist immer schwierig, in einer derartig aufgeladenen Stimmung über Diplomatie zu sprechen. Aber vielleicht sollten wir versuchen, moralische Forderungen von dem zu trennen, was wir erreichen wollen.
Was sonst noch wichtig war?
Das polnische Parlament hat allen Protesten zum Trotz ein weiteres Gesetz der umstrittenen Justizreform verabschiedet. Es gibt der Regierung die Macht, die Richter des obersten Gerichtshofs zu bestimmen. Vorgestern hatte es im Parlament darüber eine heftige Debatte gegeben. Auch heute stimmten viele Abgeordnete dagegen, einige enthielten sich. Die regierende PiS-Partei hat aber die Mehrheit im Unterhaus und konnte das Gesetz damit durchbringen. Die Opposition in Polen und auch die EU sehen durch die Justizreform die Rechtsstaatlichkeit des Landes in Gefahr. Die EU-Kommission hatte gestern damit gedroht, Polen das Stimmrecht auf EU-Ebene zu entziehen, wenn die Reform nicht gestoppt wird. US-Präsident Donald Trump hat sich öffentlich von seinem Justizminister Jeff Sessions distanziert. In einem Interview mit der New York Times kritisierte Trump die Entscheidung seines Ministers, sich wegen persönlicher Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten. Das habe überhaupt erst dazu geführt, dass ein Sonderermittler in der Sache ernannt wurde. Sessions Verhalten sei extrem unfair, so Trump. Wenn er das vorher gewusst hätte, hätte er ihn nicht mit dem Kabinettsposten betraut.
So Jeff Sessions takes the job, recuses himself, which frankly I think is very unfair to the president.
Sessions sagte, er wolle Justizminister bleiben. Er liebe seinen Job und sehe sich in der Lage, das Ministerium effektiv zu führen. Der heutige US-Justizminister hatte sich im vergangenen Jahr als Senator und enger Wahlkampfberater Trumps mehrmals mit dem russischen Botschafter in den USA getroffen. Wegen solcher Kontakte steht der Präsident massiv unter Druck. Die Hilfsorganisation CI hat den Vorwurf zurückgewiesen, auf dem Mittelmeer mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Der Sprecher der Initiative, Hans-Peter Buschheuer, sagte im Deutschland, die Behauptung, man tausche Lichtzeichen aus, sei gelogen.
Das sind Vorwürfe, die seit einem halben Jahr schon vor allen Dingen in rechtsradikalen Kreisen gegen uns erhoben werden. Es ist technisch schon mal unmöglich, weil die Erdkrümmung verhindert, dass auf so lange Entfernungen überhaupt Lichtzeichen erkannt werden könnten am Strand.
Buschheuer sagte, dass Innenminister Thomas de Maizière sich jetzt so äußere, sei ihm völlig unverständlich und wohl dem Wahlkampf geschuldet. Hilfsorganisationen seien keine Fluchthelfer, so Buschheuer. Sie machten den Job, den eigentlich die Staaten machen sollten. Andere Organisationen wiesen die Vorwürfe ebenfalls zurück. Die deutsche Polizei ist mit einer bundesweiten Razzia gegen Besitzer von Kinderpornografie vorgegangen. Nach Angaben der Ermittler gibt es 67 Tatverdächtige zwischen 16 und 80 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, übers Internet kinderpornografische Bilder und Videos getauscht zu haben. Darauf sei schwerer sexueller Missbrauch von Kindern zu sehen, auch von Kleinstkindern. Erst vor wenigen Tagen hatten Ermittler die Darknet-Plattform Elysium stillgelegt. Sie galt als eine der größten Seiten zum Tausch von Kinderpornografie im Netz. Dort verabredeten sich Täter auch zum sexuellen Missbrauch von Kindern.
Was noch wichtig wird.
In Venezuela hat die Opposition für heute zum Generalstreik aufgerufen, um Präsident Nicolás Maduro unter Druck zu setzen. Die Sozialistische Partei von Maduro kontrolliert allerdings große Teile der Wirtschaft. Deshalb dürfte es schwierig werden, das Land mit einem Generalstreik komplett lahmzulegen. Der Streik soll 24 Stunden dauern. Die Krise in Venezuela dürfte auch Thema sein beim Gipfeltreffen des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur, morgen in Mendoza in Argentinien. Dem Bund gehören außerdem Brasilien, Uruguay, Paraguay und Venezuela an. Venezuela ist allerdings wegen der politischen Spannungen suspendiert. Weiteres Thema ist ein mögliches Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union.
Und sonst in der Welt?
In Indien ist das höchste Amt im Staat bald aus der Gesellschaftsschicht besetzt, die oft noch ganz unten steht. Der Politiker Ramnath Kovind ist zum neuen Staatspräsidenten Indiens gewählt worden. Der Kandidat der Regierungspartei kommt aus der Gruppe, die in Indien Dalit genannt wird und früher im Kastensystem als unberührbar galt. Zwar ist das Kastenwesen in Indien seit Jahrzehnten abgeschafft, Gesellschaft. Trotzdem werden die Dalits in Indien weiter oft unterdrückt und ausgebeutet. Allerdings hat der Staatspräsident in Indien praktisch kaum etwas zu sagen. Er ist vor allem zum Repräsentieren da. So verachtet die Dalits sind, sie sind in Indien eine wichtige Wählergruppe, die Wahlen entscheiden kann und deshalb umworben wird. Sie fangen Fische und Meeresfrüchte vor Hawaii, die für Millionen Euro an Touristen verkauft werden. Die Fischer vor Hawaii profitieren aber nicht von diesen Gewinnen. Für ihre Rechte kämpfen jetzt mehrere Organisationen. Sie haben vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Beschwerde eingereicht. Laut deren Recherchen stammen die meisten Fischer vor Hawaii aus verarmten südostasiatischen Staaten und haben keine Papiere. Sie müssen auf den Booten unter menschenverachtenden Bedingungen arbeiten und bekommen umgerechnet nicht mehr als 70 Cent pro Stunde. Die Regierung in Malaysia will den Sommerhit Despacito nicht mehr hören. Sie hat allen staatlichen Radio- und Fernsehsendern verboten, das Lied zu spielen. Auch bei YouTube und in Streamingdiensten darf es in Malaysia nicht mehr angeboten werden. Das Kommunikationsministerium hält den Text für obszön. Tatsächlich geht es in dem Lied fast nur um Sex. Gegen Despacito hat sich in Malaysia vor allem eine Islamistenpartei stark gemacht. Sie sagt, dass viele Kinder das Lied auf Spanisch mitsingen, ohne den Text zu verstehen.
Wissensnachrichten.
Eine Welt ohne Plastik, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Dabei werden Kunststoffe, so wie wir sie kennen, überhaupt erst seit den 1950er Jahren im großen Stil hergestellt. Forscher haben jetzt mal ausgerechnet, wie viel Plastik seitdem auf der Welt so produziert wurde und wo es abgeblieben ist. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie angeschaut. Wie viel Plastik ist das denn?
Ja, die Forscher haben Daten aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, unter anderem Produktionsdaten der Kunststoffbranchenverbände. Und damit kommen sie auf die unglaubliche Menge von 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff, die seit 1950 produziert wurden. Also darunter kann man sich überhaupt nichts vorstellen. Deswegen zum Vergleich, die komplette Weltbevölkerung wiegt laut Schätzungen ungefähr 330 Millionen Tonnen. Wir haben uns also sozusagen 25 Mal in Plastik gegossen.
Okay, ganz schön heftig. Und wo ist das ganze Plastik jetzt?
Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, was mit so einem Plastikprodukt passiert, wenn es weggeschmissen wird. Entweder es wird recycelt oder es wird verbrannt oder es bleibt heil und dann landet es eben irgendwo auf einer Müllkippe oder schlimmstenfalls in der Natur. Und die Forscher schätzen, dass etwa ein Drittel der 8,3 Milliarden Tonnen noch in Benutzung ist. Ungefähr ein Zehntel wurde verbrannt, noch ein bisschen weniger ist das recycelt und mehr als die Hälfte aller Kunststoffe sind laut den Forschern auf Müllkippen oder in der Umwelt gelandet.
Zum Beispiel im Meer oder am Strand, die Bilder kennen wir ja. Kann man das Problem denn irgendwie in den Griff kriegen, zum Beispiel mit besserem Recycling?
Ja, die Prognose der Forscher sieht da eher düster aus, muss man sagen. Im Moment wächst die weltweite Plastikproduktion nämlich immer noch ziemlich stark. Und wenn wir so weitermachen wie jetzt, schätzen die Forscher, dass bis 2050 12 Milliarden Tonnen Plastik auf Müllkippen oder in der Umwelt landen werden. Recycling würde das ein bisschen besser machen, da ist auch noch eine Menge Luft nach oben. Vor 1980 wurde eigentlich so gut wie gar kein Plastik recycelt. In Europa liegt die Recyclingrate inzwischen immerhin bei 30%, in China sind es 25%, im Rest der Welt sind es aber nicht mal 10%. Und letzten Endes bringt Recycling eben auch nur dann was, wenn es neu produziertes Plastik ersetzt, sonst wächst der Müllberg einfach weiter.
Okay. Und dann, Achtung, Überleitung, verlieren wir womöglich von da oben vom Müllberg unseren besten Freund aus den Augen, nämlich den Hund. Dass Hunde uns so anhimmeln, das liegt wohl an ihren Genen, ist jetzt die neue Erkenntnis.
Genau, das haben US-amerikanische Forscher herausgefunden. Dafür haben sie erst das Verhalten von 18 Haushunden und 10 Wölfen verglichen, die an Menschen gewöhnt waren. Und dabei kam raus, dass die Wölfe Probleme ganz gut selbst lösen konnten. Die Hunde gaben aber ziemlich schnell auf und dann wendeten sie sich hilfesuchend an den Menschen. Und das erinnerte die Forscher eben an das Verhalten von Kindern und das gab ihnen dann letztlich den entscheidenden Hinweis. Es gibt nämlich beim Menschen eine Erbkrankheit, die zu übertriebener kindlicher Anhänglichkeit und hypersozialem Verhalten führt, das Williams-Beuren-Syndrom. Mhm. Das wird durch eine Genveränderung auf einem bestimmten Chromosom ausgelöst.
Und diese Genveränderung gibt es bei Hunden auch?
Genau, die Wissenschaftler haben bei den Hunden Mutationen genau in der Region gefunden, die bei Menschen das Syndrom auslöst. Bei den Wölfen gab es diese Veränderung aber nicht. Und die Forscher glauben deshalb, dass diese Genmutation die Domestikation vom wilden Wolf zum zahmen Hund gefördert hat.
Okay, zum Schluss noch ein sommerliches Thema, lecker Eis. Da machen sich ja die meisten Sorgen um ihre Figur, weil in Eis so viel Fett drin ist.
Ja, einige Eisfans sagen ja, je mehr Fett, desto besser schmeckt's. Mhm. Wissenschaftler der Penn State University in den USA wollten mal rausfinden, ob das überhaupt so stimmt. Also sie haben mit 300 regelmäßigen Eisessern Blindverkostungen gemacht. Das Vanilleeis, das die Studienteilnehmer bekamen, hatte unterschiedliche Fettgehalte. Und dabei kam raus, wenn der Fettgehalt nur ein bisschen anders war, also zum Beispiel 6% Fettgehalt im Vergleich zu 8%, dann konnten das die Eisesser nicht auseinanderhalten. Und wenn der Fettgehalt weiter weiter stieg, dann waren auch größere Unterschiede nicht mehr wahrnehmbar.
Mehr Fett bedeutet also nicht gleich mehr Geschmack.
Nein, die Teilnehmer fanden das Eis insgesamt immer ganz gut, egal wie viel Fett drin war.
Super, danke Jenny, dann brauchen wir nur noch ein bisschen Sonne.
Wetter.
So richtig nach Eis schmeckt es noch nicht. Der Abend ist zwar in vielen Regionen trocken, im Süden und Osten Deutschlands kann es aber vor allem in der Nacht noch kräftige Schauer und Gewitter geben. Morgen bleiben die Unwetter meistens in Bayern und Baden-Württemberg, sonst ist es oft sonnig oder bewölkt und die Temperaturen machen dann doch Lust auf was Kaltes. 25 bis 31 Grad sind drin, im Norden ist es kühler bei 20 bis 25 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.